bedanke mich auch für die freundliche Begrüßung, freue mich auch, dass ich hier bin und den Anfang machen darf. Wie gesagt, ein Impulsvortrag, ich spreche so 25 Minuten. Das Thema ist schon genannt, es geht um die Frage der Notwendigkeit von Einigkeit in der Ethik. Darf man Tiere züchten, um sie später zu töten und um sie dann zu verzehren? Oder sollten wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Fleisch essen? Darf man Menschen helfen, sich selbst zu töten, wenn sie schwer krank sind und nur noch einen Wunsch haben, nämlich ihr Leben schmerzfrei zu beenden? Oder lädt jemand moralische Schuld auf sich, wenn er Beihilfe zum Suizid leistet? Darf man Menschen, die mit ihren Familien vor Krieg, vor Hunger, vor wirtschaftlicher Not fliehen, an der Grenze dieses Landes zurückweisen? Oder ist es unsere moralische Pflicht, unseren Wohlstand und unsere Freiheit mit Notleidenden zu teilen und all die Menschen willkommen zu heißen, die in ihrer eigenen Heimat kein menschenwürdiges Leben mehr führen können? Das sind nur drei Beispiele für ethische Fragen, über die, das wissen Sie alle, nicht nur in unserem Land derzeit kontrovers gestritten wird. Und ich erwähne sie, weil ich mir ziemlich sicher bin, würden wir selbst in dieser überschaubaren Runde nur eine dieser Fragen heute Abend zum Thema machen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns am Ende alle einig sind, ist ziemlich gering. Ich gehe davon aus, dass Sie das nicht überrascht. Uneinigkeit ist ja ein vertrautes Phänomen, wenn es um Moral geht. Es gibt ganz viele Leute, die glauben, dass sich Moral geradezu dadurch auszeichnet, dass wir uns da niemals einig werden, dass es eben unterschiedliche Ansichten gibt. Unsere Vorstellung davon, was richtig und falsch ist, was anständig ist, was verwerflich ist, die unterscheiden sich eben. Wir haben uns ja im Moment so ein bisschen angewöhnt, das auf die unterschiedliche Kulturzugehörigkeit der Menschen zurückzuführen. Dann heißt es, dass das Zusammenleben der Kulturen dadurch schwierig wird, dass wir eben nicht dieselben Werte teilen. Aber auch unter den Angehörigen ein und derselben Kultur, das wissen wir alle, gibt es Dissens in Fragen der Moral. Wir vergessen das leicht, weil wir nahezu automatisch in unseren Freundeskreisen dazu neigen, uns mit Menschen zu umgeben, die die wesentlichen Dinge so sehen wie wir selbst. Aber mindestens bei den nicht ganz freiwilligen Beziehungen, zum Beispiel in der Familie zwischen den Generationen, stellt man das dann schnell wieder fest, dass die Zugehörigkeit zu einer und derselben Kultur noch keine Einigkeit in Fragen der Moral garantiert. Kurzum, Uneinigkeit in Fragen der Ethik, das heißt der richtigen Lebensführung, die ist weit verbreitet und es gibt sie heute und es gab sie zu allen Zeiten. Moralischer Dissens ist ein stabiles Phänomen. Er ist keine Begleiterscheinung von Multikulturalismus und Globalisierung. Und wir wissen alle, dass in dieser Uneinigkeit in Fragen der Ethik ein gewisses Risiko liegt für das friedliche Zusammenleben der Menschen. Das wissen wir nicht erst seit den pubertären Auseinandersetzungen mit unseren eigenen Eltern. Es zeigt sich auch im wirklich großen Stil im Lauf der Menschheitsgeschichte. Gegensätzliche Ansichten darüber, wie wir leben sollten, was wir tun dürfen, wie wir unsere Biografie gestalten sollten, die haben oft, und sie tun es auch heute, zu gewaltsamen Konflikten geführt. Das hat verschiedene Gründe. Es hat sicher auch was damit zu tun, dass moralische Überzeugungen ein ganz bestimmter Typ von Überzeugungen sind. Die sind emotional gestützt, sind uns oft lange vertraut. Wir erwerben sie bereits in der Kindheit durch Menschen, die uns viel bedeuten. Und manchmal ist es so, dass wir ausgerechnet in Fragen der Moral das Gefühl haben, wir dürfen keine Kompromisse machen. Wenn jemand tatsächlich davon überzeugt ist, dass Abtreibung Auftragsmord ist, dann kann er nicht einfach ruhig zusehen. Dann wird er etwas unternehmen müssen, um Menschen davon zu überzeugen, dass das, was sie tun, falsch ist. Er wird sich aufgefordert fühlen, ihnen ins Gewissen zu reden. Und nicht immer, bei vielen Fragen, bleibt es dabei. Sie alle wissen, dass Auseinandersetzungen über Moral und Ethik an allen Orten der Welt nicht nur mit der Waffe des Arguments geführt werden. Oft greifen Menschen zu Gewalt, um andere von ihrer Lebensweise zu überzeugen um andere dazu zu bringen, sich ihrer Position anzuschließen. Mit anderen Worten, Dissens in Fragen der Moral ist ein stabiles Phänomen und er birgt ein gewisses Risiko. Die liberale Gesellschaft hat ihre eigene Form des Umgangs mit diesem Risiko gefunden. Das Gebot der Stunde ist das Gebot der Toleranz. Mit anderen Worten, die Devise lautet, dass jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden muss. Es ist das Recht, das in demokratischen Prozeduren die Regeln festlegt und durchsetzt, die unser öffentliches Zusammenleben regulieren. Moral ist eine Privatsache. In Fragen der Moral, so der liberale Gedanke, ist jeder nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet. Das ist keine Idee unserer Tage. Schon Ende des 17. Jahrhunderts, genau genommen im Jahr 1689, hat der britische Philosoph John Locke in seinem berühmten Brief über Toleranz genau diesen Gedanken formuliert und ich zitiere: Menschen können nicht zu ihrem Heil, sie mögen wollen oder nicht, gezwungen werden. Und daher müssen sie ihrem eigenen Gewissen überlassen bleiben. Locke, das ist Ende des 17. Jahrhunderts, wie gesagt, dem geht es um religiöse Toleranz, aber das lässt sich eins zu eins auf die Toleranz in Fragen der Ethik übertragen, denn damals war die Religion die Quelle der Moral. Es geht also bei diesem Statement zugunsten der Toleranz um moralische Toleranz. Und es geht um eine bestimmte Haltung gegenüber moralischer Uneinigkeit. In dem Satz, den ich gerade zitiert habe, äußert Locke die Position, dass es schlicht zwecklos ist, andere zu missionieren. Menschen können nicht zu ihrem Heil gezwungen werden, sagen die Aufklärer. Wenn es heutzutage um Toleranz geht, dann bringt man in der Regel ein anderes Argument vor. Demnach sollten wir den Ansichten anderer Menschen gegenüber tolerant sein, weil es in Fragen der Moral keine letzte Wahrheit gibt. Es gibt nur unterschiedliche Perspektiven, heißt es dann. Der eine sieht die Sache so, die andere sieht die Sache eben anders. Wer von uns recht hat, werden wir niemals herausfinden. Schon darum lohnt sich der Streit nicht. Damit wir in Frieden zusammenleben können, brauchen wir vor allem eins: die Bereitschaft, anderen das Anderssein und das Andersglauben zu gestatten. Und genau das ist das Wesen der Toleranz. Die liberale Antwort auf diese Uneinigkeit in Fragen der Ethik hat also extrem viel damit zu tun, dass wir einander in Ruhe lassen. Der Weg zum Frieden besteht demnach im Wesentlichen darin, dass wir uns aus den Angelegenheiten anderer Menschen heraushalten. Die Freiheit, so könnte man es philosophisch formulieren, die im Zentrum des Liberalismus steht, ist eine negative Freiheit. Wir gehen auf respektvolle Distanz. Wir lassen einander entweder in Frieden oder wir setzen uns auseinander auf der Basis von Argumenten. Das Projekt Weltethos, das spiegelt einen ganz anderen Geist und es verkörpert eine ganz andere Idee von Frieden. Es setzt nämlich nicht auf respektvolle Distanz, sondern auf interessiertes Entgegenkommen. Es baut nicht auf Auseinandersetzung, sondern es will uns ermuntern, uns zusammenzusetzen. Es lebt nicht von der Debatte, das Wort kommt aus dem Französischen, débattre, niederschlagen heißt das, sondern es lebt vom Dialog, das Wort kommt aus dem Griechischen, dialogos, Unterredung. Und das Projekt Weltethos konzentriert sich nicht auf die Unterschiede, auf die Uneinigkeit in unseren ethischen Überzeugungen, sondern es macht uns auf die Einigkeit aufmerksam, die sich hinter all diesen Differenzen verbirgt und die wir so schnell vergessen. Es geht darum, uns wieder erkennen zu lassen, dass wir uns bei aller Verschiedenheit in grundlegender Hinsicht einig sind. Und auch hier steht, wie beim Liberalismus, im Zentrum das Bemühen um Frieden. Aber Frieden meint hier das friedliche Zusammenleben der Menschen und nicht nur das gewaltfreie Koexistieren. Nicht nur das reibungslose Nebeneinanderherleben. Und dieses friedliche Zusammenleben, und Herr Biscott hat es gerade schon zitiert, und das ist auch die Idee hinter dem Weltethos-Projekt, dieses friedliche Zusammenleben braucht Einigkeit und nicht nur einen pragmatischen Umgang mit der unvermeidbaren Uneinigkeit. Wir können, so die Idee, auf gemeinsame ethische Überzeugungen tatsächlich nicht verzichten, jedenfalls in einigen ganz grundlegenden Fragen. Die gute Nachricht des Weltethos-Projektes ist denn auch, dass es diese Einigkeit gibt. Von Anfang an, das wissen Sie, war dieses Projekt auch ein wissenschaftliches Forschungsprojekt. Und das Ziel war, die Weltreligion zu erforschen und auf ethische Kernüberzeugungen hin zu durchleuchten, die ihnen gemeinsam sind. Und wenn Sie sich die Ausstellung angesehen haben, dann wissen Sie schon, dass diese Suche erfolgreich war. Es gibt demnach solche kultur- und religionsübergreifenden Grundüberzeugungen. Ich will eine davon nennen, denn die wird sehr häufig in den Vordergrund gestellt und ist auch wohl zentral, und das ist die sogenannte goldene Regel. Die meisten deutschsprachigen Menschen kennen die wahrscheinlich in Reimform: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das lernen wir schon in der Kindheit kennen, und wir, das heißt dann eben nicht nur wir in Deutschland oder wir Christen, sondern dem Weltethos-Projekt zufolge ist es ein umfassendes, ein globales, ein kulturübergreifendes Wir. Die goldene Regel ist universal anerkannt. Wir alle werden damit groß. Und meistens beginnt das damit, dass wir aufgefordert werden, uns in die Lage anderer zu versetzen. Zum Beispiel, und das ist der Verweis auf die Kindheit, wenn es im Sandkasten zu Konflikten kommt. Der eine nimmt dem anderen die Schippe weg oder haut ihm damit auf den Schädel. Wenn wir Glück haben, dass jemand da ist, dem unsere moralische Erziehung nicht egal ist, dann macht man uns sofort darauf aufmerksam, dass das nicht in Ordnung ist. Man darf anderen nicht ihre Sachen wegnehmen, ohne zu fragen. Man darf anderen schon gar nicht absichtlich wehtun. Aber warum eigentlich nicht? Die Begründung liefert die goldene Regel. Und die Sandkastenversion lautet dann folgendermaßen: Stell dir vor, der andere würde das mit dir machen. Wenn dir jemand deine Sachen wegnimmt, gefällt dir das auch nicht. Du willst auch nicht, dass andere dir wehtun. Also tu du es auch nicht. Denn was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das Weltethos-Projekt hat ans Licht gebracht, dass die Empfehlung, diesem Prinzip zu folgen, in vielen verschiedenen Religionen und Kulturen eine ethische Grundüberzeugung darstellt. Und Sie können das den Ausstellungsplakaten entnehmen. Und tatsächlich, das ist auf den Plakaten auch abgedruckt, wie ich gerade sah, finden sich ganz ähnliche Formulierungen in unterschiedlichen religiösen Kontexten. Tu nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun, heißt es im Talmud. Und im Koran kann man lesen: Tut nicht Unrecht, auf das ihr nicht Unrecht erleidet. Ich habe in diesem Zusammenhang gelernt, dass im bekanntesten hinduistischen Epos etwas ganz Ähnliches formuliert ist. Man sollte sich gegenüber anderen nicht in einer Weise benehmen, die für einen selbst unangenehm ist. Das ist das Wesen der Moral. Das klingt wirklich extrem ähnlich. Und die Entdeckung solcher Gemeinsamkeiten hat wirklich etwas Verblüffendes, glaube ich. Und sie hat vor allen Dingen auch etwas Schönes. Gemeinsamkeiten sind das, was Menschen verbindet. Wir kennen das alle, wenn jemand unseren Humor teilt. Oder wenn wir auf irgendeiner Party feststellen, dass jemand, den wir gar nicht kannten, aus derselben Stadt kommt wie wir. Das ist der verbindende Effekt von Gemeinsamkeiten. Und von dieser Idee, von dieser Schönheit, lebt auch das Weltethos-Projekt. Und die Hoffnung ist, dass die dialogische Entdeckung der ethischen Überzeugungen, die uns gemeinsam sind, allein diese Entdeckung schon den Frieden fördert. Aber es geht durchaus auch um mehr. Das Projekt ist getragen von der Überzeugung, dass Menschen, wenn sie erst verstehen, dass sie wesentliche Grundüberzeugungen teilen, dass sie dann auch verstehen, dass sie tatsächlich in Frieden miteinander leben können, jedenfalls dann, wenn sie diesen Überzeugungen auch folgen. Einigkeit in Fragen der Ethik stiftet Zusammenhalt, schafft eine tragfähige Basis für das gemeinsame Zusammenleben. So der Gedanke. Doch ist das wirklich so? Brauchen wir tatsächlich Einigkeit in Fragen der Ethik, um in Frieden leben zu können? Und vor allem, reicht dazu eigentlich schon, das gemeinsame Bekenntnis zu solchen Grundprinzipien? Reicht das, um die Gefahr der Entzweiung zu bannen, die mit den Differenzen einhergeht? Ich möchte dieser Frage am Beispiel der goldenen Regel kurz nachgehen. Die goldene Regel, ich habe es gerade schon gesagt, die ist ein Prinzip, das uns empfiehlt, bei allem, was wir anderen antun, zu überlegen, ob wir selbst damit einverstanden wären, wenn man uns so behandeln würde. Wenn wir das bejahen können, ist alles in Ordnung. Jedenfalls aus ethischer Perspektive. Wenn wir allerdings ehrlicherweise zugeben müssen, dass wir selbst eigentlich nicht so behandelt werden müssen, möchten, dann sollten wir von unserem Vorhaben absehen. Maßstab des richtigen Handelns sind der goldenen Regel zufolge also wir selbst, beziehungsweise unsere eigenen Wünsche. Was du nicht willst, dass man dir tut. Und da ergibt sich das erste Problem. Denn die Wünsche der Menschen sind sehr unterschiedlich. Und vieles, was mir selbst nichts ausmachen würde, ist für andere möglicherweise verletzend. Mir zum Beispiel macht es nichts aus, wenn sich Satiriker über Ansichten lustig machen, die mir durchaus heilig sind. Für andere ist das sehr verletzend. Warum sollte ausgerechnet mein Empfinden maßgeblich für das sein, was im Umgang mit anderen richtig ist? Der Philosoph Immanuel Kant, das ist vielleicht ein Name, den einige hier kennen, der hat exakt dieses Problem gesehen. Und er hat sich mit seinem kategorischen Imperativ ausdrücklich von der goldenen Regel distanziert. Kant war nämlich der Überzeugung, dass unsere eigenen Wünsche gerade nicht den richtigen Kompass in Fragen der Ethik oder gar die Basis der Moral bilden. Maßstab darf nicht das sein, was wir uns tatsächlich wünschen. Wenn es überhaupt um Wünsche geht, dann nur um das, was wir wünschen würden, wenn wir wirklich vernünftig wären. Anders gesagt, nicht das, was die Menschen sich von anderen tatsächlich wünschen, ist die Basis der Moral, sondern das, was sie sich wünschen sollten. Der kategorische Imperativ darf denn auch mit der goldenen Regel nicht verwechselt werden. Das passiert relativ häufig. Aber dass die goldene Regel uns selbst und meine Wünsche zum Maßstab der Moral erhebt, ist nicht die einzige Schwierigkeit, die damit einhergeht. Es gibt ein weiteres Problem, das vielleicht noch umfassender ist. Und das Problem besteht darin, dass es sich bei der goldenen Regel um ein rein formales Prinzip handelt, aus dem für sich genommen noch überhaupt nichts folgt. Die moralischen Streitfragen, die ich aus diesem Grund eingangs genannt habe, dürfen wir Fleisch essen? Ist Suizidbeihilfe moralisch zulässig? Ist es unsere moralische Pflicht, die Grenzen zu öffnen? Diese Fragen lassen sich mit Hilfe der goldenen Regel nicht beantworten. Das gilt für so gut wie alle moralischen Streitfragen. Und es gilt insbesondere für alle Handlungsweisen, die gar nicht andere Menschen betreffen, sondern unseren Umgang mit der Umwelt, mit vorgeburtlichem Leben, mit nachfolgenden Generationen. Mit anderen Worten, selbst wenn es so ist, selbst wenn wir uns in Sachen goldene Regel alle einig sein sollten, bleibt durchaus fraglich, ob das als Basis für ein friedliches Zusammenleben wirklich reicht. Müssen wir dazu nicht viel konkreter werden? Übrigens legt das Weltetwas-Projekt selbst genau diesen Gedanken nahe. Die goldene Regel ist dabei ein sehr zentrales Prinzip, aber nicht das einzige, auf das man sich 1993 in der Erklärung zum Weltethos in Chicago geeinigt hat. Diese Erklärung enthält, das wissen wahrscheinlich einige hier, insgesamt 4 Verpflichtungen, die in entsprechenden Leitsätzen formuliert wurden, nämlich die Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben, die Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung, die Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit, und schließlich die Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die Partnerschaft von Mann und Frau. Es steht definitiv außer Frage, dass diese Welt eine deutlich bessere wäre, wenn alle Menschen sich mit Blick auf diese Verpflichtungen einig wären. Doch ob das wirklich so ist, scheint mir mehr als fraglich. Denn sobald wir beginnen auszubuchstabieren, was sich hinter diesen Pflichten konkret verbirgt, endet die Einigkeit schnell. Was bedeutet Kultur der Gewaltlosigkeit? Schließt das auch Tiere ein? Verbietet das Körperstrafen, die Todesstrafe? Mit wem sollten wir solidarisch sein? Auch mit sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen? Wie weit geht eigentlich eine Kultur der Toleranz? Und wo liegen ihre Grenzen? Und müssten wir nicht in unserer Gesellschaft und auch in den Kirchen einiges verändern, wenn es uns mit der Gleichberechtigung wirklich ernst wäre? Kurzum, das Weltethos-Projekt macht uns dafür sensibel, dass es bei allen stabilen Dissens in Fragen der Moral auch sehr viel Einigkeit gibt. Und zunächst mal ist das eine frohe Botschaft, weil Gemeinsamkeiten verbinden. Und weil es, wenn wir friedlich zusammenleben wollen, wichtig ist, dass wir uns in grundlegenden Fragen der Lebensführung und des Umgangs miteinander einig sind. Aber es ist fraglich, wie weit diese Einigkeit reicht. Denn der kleinste gemeinsame Nenner in Fragen der Moral, der betrifft eher allgemeine Grundprinzipien, bei denen nicht klar ist, was daraus genau für die Lebenspraxis folgt. Sobald es um die konkreten Einzelfragen geht, ist es mit der Einigkeit hingegen oft schnell wieder vorbei. Bleibt die Frage, ob uns das beunruhigen muss. Wie viel Einigkeit braucht die Ethik? Meine Antwort auf diese Frage lautet folgendermaßen. Uneinigkeit in Fragen der Moral wird es immer geben. Und zwar auch dann, wenn wir tatsächlich feststellen, dass wir uns mit Blick auf diese Grundprinzipien einig oder jedenfalls gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Sobald es konkret wird, wird es Konflikte und Dissens geben. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Wir werden einander Zumutung bleiben. Wir gehen getrennte Wege. Und es ist nicht immer klar, ob das getrennte Wege zum selben Ziel sind. Aber das ist kein Grund zur Beunruhigung. Und es ist vor allen Dingen keine Absage an die Aufforderung zum Dialog, die mit dem Projekt Weltethos verbunden ist. Ganz im Gegenteil. Mir scheint, dieser Dialog ist nicht nur eine gute Idee. Er ist absolut unerlässlich. Aber nicht, weil er uns erkennen lässt, wie einig wir uns sind, sondern weil er uns erleben lässt, wie ähnlich wir uns sind. Wir müssen einander entgegenkommen und uns zusammensetzen und eben nicht auseinandersetzen, damit wir füreinander sichtbar bleiben. Und zwar nicht nur Christin, Muslima, Jüdin, Atheistin, Hinduistin und so weiter, sondern Menschenkinder, die in moralisch entscheidenden Hinsichten gleich und die gleich viel wert sind. Und damit bin ich wieder beim Projekt Weltethos und der grundlegenden Einigkeit mit Blick auf die goldene Regel. Denn exakt diese Überzeugung ist es, die sich sowohl hinter der goldenen Regel als übrigens auch hinter dem kategorischen Imperativ verbirgt. Der Grund dafür, dass wir anderen nicht antun sollten, was wir selbst nicht erleiden möchten, der besteht nämlich darin, dass der andere so viel zählt wie wir selbst. Der Ungläubige ist nicht weniger wert als der Gläubige und er verdient nicht weniger Respekt. Homosexuelle Menschen sind so viel wert wie Heterosexuelle oder Bisexuelle oder Asexuelle. Frauen so viel wie Männer, Alte so viel wie Junge. Der Fleischesser zählt so viel wie die Vegetarierin und der Befürworter der Suizidbeihilfe hat als Mensch die gleiche Anerkennung verdient wie derjenige, der sich dagegen ausspricht. Jeder zählt und jeder zählt gleich viel. Das ist, so meine ich, die gemeinsame Grundüberzeugung, auf die das friedliche Zusammenleben der Menschen nicht verzichten kann. Nur wenn wir die Gleichwertigkeit der Menschen in Theorie und Praxis ernst nehmen, nur wenn wir wissen und wenn wir nicht vergessen, dass jeder Mensch gleich viel zählt, nur dann können wir gemeinsam getrennte Wege gehen. Vielen Dank.
Frau Professorin Großhammer, vielen Dank, dass Sie uns die goldene Regel so madig gemacht haben. Ja, aber wir haben ja extra jemanden eingeladen, der uns herausfordert und ein bisschen gegen die Strich bürstet. Das ist, also, wer hat das noch letztens gesagt? Das stand, genau, gestern, Julian Wieder-Rübeling war in Osnabrück und er sagte am Anfang, es ist immer ein Risiko, einen Philosophen einzuladen. Sie haben aber auch davon gesprochen, neben all den Problemaufrissen, die mit mindestens der goldenen Regel verbunden sind, dass es zentral ist, Gemeinsamkeiten festzustellen. Also das kenne ich auch so aus Schulungen in der Erwachsenenbildung, wenn man einen Vortrag hält, soll man immer irgendwie was einfließen lassen, was anschlussfähig ist für andere. Ich komme aus Osterkappel, ich bin HSV-Fan und so. Dann könnte ich für einen Smalltalk bei ein paar Leuten schon gleich irgendwie eine Gesprächsgrundlage haben und so. Ne? Das, so. Und auf dieser Ebene wollen wir jetzt auch so ein bisschen versuchen, das weitere Gespräch zu organisieren. Wir haben noch Gesprächspartner da, die wir gar nicht so sehr als theologische Experten ihrer Religion eingeladen haben, auch wenn sie das natürlich auch sind, sondern zunächst mal als fromme Menschen in ihrer Religion. Haben sie darum gebeten, Statements beizusteuern, um Gemeinsamkeiten zu teilen oder jedenfalls gemeinsam Statements zu teilen, sagen wir es mal so. Sie haben das vielleicht in der Ausschreibung schon entsprechend gelesen. Wir haben jetzt noch die Gelegenheit zu sprechen mit Rabbiner Avraham Rabbil für die jüdische Gemeinde hier in Osnabrück, mit Imam Aydin Sojakovic für die Muslime hier in Osnabrück, mit Ivan Junge vom buddhistischen Zentrum hier in Osnabrück und mit Pfarrer Thomas Stühlmeier als Christ, näherhin Katholik, katholischer Christ. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt so, dass wir uns ein bisschen das an den Städtchen schon gemütlich machen. Frau Busser, was erstmal ein bisschen raus. Wir blenden Sie nachher wieder ein im Gespräch. Ich würde dann so der Reihe nach noch mal kurz was zu Ihnen sagen und Sie jeweils Ihrem Statement bitten. Blende ich mal hier von außen ein irgendwie. Vielleicht dürfen wir, Herr Rabbil, mit Ihnen beginnen. Herr Rabbil ist in der Ukraine geboren und hat Studienaufenthalte, hat Studien absolviert in Deutschland, England, USA und Israel. Super, also das ist schon ausgesprochen international im Werdegang. Er ist seit dem Zweiten Weltkrieg einer der ersten zwei Rabbiner, orthodoxen Rabbiner, die ihre Ausbildung in Deutschland erfahren haben. Nach einer Zeit als Assistenzrabbiner in Köln und einer zweieinhalbjährigen Tätigkeit in Freiburg ist er seit 2014 hier in Osnabrück als Rabbiner der örtlichen Gemeinde. Herzlich willkommen Ihnen nochmal, dass Sie hier sind. Sie dürfen auch gerne. Die erste Frage geht der Reihe nach an alle. Welche ethischen Grundsätze sind aus Ihrer Perspektive wichtig für das Zusammenleben mit Menschen anderer Religion oder mit Menschen gar keiner Religion?
Genau. Erstmal vielen Dank für den wunderschönen Impulsvortrag. Und danke für die Vorstellung und für die Einladung. Die goldene Regel an sich ist zweifelsohne sehr, sehr wichtig. Auch im Judentum oder gerade im Judentum, es gibt diese bekannte Geschichte aus dem Talmud, dass jemand, der zum Judentum konvertieren wollte, ist zum, es gab zwei Talmud-Schulen, Schamai und Hillel, und Schamai war der Strenge und Hillel war der Milde von den beiden, und er ist zuerst zu Schamai gekommen und hat gesagt, ich möchte zum Judentum übertreten, aber ich möchte, dass du mir die ganze Tora lehrst, während ich auf einem Bein stehe, einem Fuß stehe. Und wir haben 613 Geh- und Verbote und dann kommt noch vieles dazu. Es ist ja nicht möglich. Und der strenge Schamai hat es natürlich als sehr beleidigend empfunden und hat ihn weggejagt. Ausgeschmissen. Dann ist er zu Hillel gegangen und hat dieselbe Frage gestellt. Und dann hat Hillel geantwortet, tu den anderen nicht das, was du nicht gern hättest, was dir angetan wäre. Und das ist die ganze Tora. Alles andere sind die Kommentare. Geh hin und lerne. Das war seine Antwort. Also wir sehen schon, dass die Regel sehr, sehr zentral ist. Aber auch aus dem Vortrag haben wir gehört, dass sie nicht überall anwendbar ist und nicht immer anwendbar ist. Also es ist mehr eine Richtlinie, die es uns einfacher macht, sich in die Lage des anderen zu versetzen und ihn dann dementsprechend zu behandeln. Was auch sehr wichtig ist, ist der Grund, warum ich das tue. Ich meine, wenn ich nur den anderen nicht schlage, weil ich selbst nicht geschlagen werden möchte, es ist ziemlich egoistisch. Ja, also aus der Geschichte sehen wir, dass es bei uns nicht darum geht, ich meine, es ist natürlich die logische Konsequenz, dass dann die Gesellschaft so funktioniert, dass der eine den anderen nicht zu nahe tritt. Aber der Grund, warum es bei uns die goldene Regel ist, weil es ein religiöses Gebot ist. Weil es kommt von Gott, wenn ich einem anderen Unrechtes tue, dann übertrete ich ein Gebot der Tora. Darum geht es. Also es geht nicht um meine egoistische Einstellung gegenüber den anderen, sondern es geht um eine allgemeine religiöse Einstellung. Und ich muss immer bedenken, dass auch andere Menschen sind Geschöpfe Gottes. Alle Menschen sind es. Und jeder von uns hat eine Seele und ein Stückchen Göttlichkeit in sich drin. Und ich respektiere den anderen, weil ich seinen Vater, also den ultimativen Vater, weil ich Gott respektiere. Und dadurch, dass ich dem anderen Respekt erweise, erweise ich automatisch auch Respekt an Gott. Aus diesem Grund sagt uns auch die Religion, wie und wann diese Regel an- oder eben nicht anwendbar ist. Ich meine, es gibt, wir haben ein sehr ausgebautes Rechtssystem, Gesetz, Halacha heißt es. Und dort werden alle diese Fälle behandelt. Im Talmud werden sehr, sehr viele Fragen behandelt. Ja, zum Beispiel, wenn zwei Menschen sich gerade in der Wüste befinden, es gibt nur eine Flasche Wasser und die reicht nur für einen. Wer bekommt sie von den beiden? Ja, das ist eins der Fälle, der Talmud bespricht. Hier kannst du sehr schlecht die goldene Regel anwenden. Wir beide wollen nicht sterben. Und wie regelt man das? Eine andere Frage ist, der Talmud bespricht den Fall vom Verfolger. Ja, du siehst, wie jemand, ein Mensch, einen anderen Menschen verfolgt, um ihn umzubringen. Wie handelst du jetzt? Gegenüber dem Opfer, gegenüber dem Täter? Musst du eingreifen? Ich meine, wie willst du hier auch diese goldene Regel anwenden? Aus diesem Grund sehen wir, dass das, da bin ich auch mit dem Vortrag sehr einverstanden, dass die Regel nicht überall anwendbar ist. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Richtlinie für uns alle, wie wir uns gegenübertreten sollen.
Vielen Dank, Herr Rappi. Herr Ivan Junge ist zu Gast für das buddhistische Zentrum hier in Osnabrück in der Hasestraße. Herr Junge ist Lehrer in Osnabrück an einer berufsbildenden Schule und wir haben uns vorher gerade das erste Mal auch kennengelernt. Ich bin ganz neugierig darüber, wie das buddhistische Zentrum hier in Osnabrück verfasst ist und so. Vielleicht interessiert Sie das im Laufe des Abends auch. Wir können ich weiß nicht, ob Herr Junge hinterher noch Zeit hat, auch für bilaterale Auskünfte zur Verfügung zu stehen. Wir wollen aber jetzt gerne so eine buddhistische Perspektive mit einbauen in diese Frage, welche ethischen Grundsätze aus buddhistischer Perspektive für das Zusammenleben untereinander mit Menschen anderer Religion, mit Menschen gar keiner Religion relevant sind.
Das fällt mir ziemlich schwer, jetzt so eigene Worte zu finden, weil so vieles schon gesagt wurde, was tatsächlich auch im Buddhismus immer wieder gelehrt wird. Vielleicht versuche ich es mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Wenn man sich mal so die Frage anschaut, wie ist Buddhismus eigentlich entstanden? Der historische Siddhartha Gautama hat ja bestimmte Einsichten erlangt in das Wesen der Welt und hat die dann einfach auf Fragen von bestimmten Leuten, die zu ihm gekommen sind, erklärt. Und ganz zentral in der buddhistischen Belehrung, so steht es ja auch auf der Tafel hier, es gibt unterschiedliche Wege, wie man Buddhismus praktizieren kann. Und das liegt einfach daran, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Ja, also manche, die haben eine ganz kleine Motivation. Die wollen nur für sich selbst glücklich sein. Und denen kann man so viel erzählen von Mitgefühl und ja, aber denk doch mal an die anderen. Die können das nicht hinkriegen. Und da muss man Ratschläge, Tipps geben, wie sie trotzdem mit ihrem Leben sinnvoll umgehen können. Und das hat Buddha getan. Er hat eben Erklärungen gegeben, wie dieser Mensch, der eine ganz kleine Motivation hat, der eigentlich nur an sich denkt, so ein klassischer Egoist. Und die gibt es immer noch. Ja? Also die gibt es auch vielleicht hier im Raum, aber überall in Osnabrück, ja, gibt es solche Leute, die denken nur an sich. Und da kann man dann so eine Moral überbauen und sagen, ja, aber ja, der Gott hat gesagt, dass du das nicht machen darfst. Und Buddha hat aber gesagt, nee, ich gebe eine andere Erklärung. Ich helfe dir ein bisschen anders, wenn sie eben nicht an Gott glauben, sondern ich sag mal, ich erkläre ihnen das so ein bisschen auf dem Weg von Ursache und Wirkung. Ja? Also wenn du ständig klaust, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du auch beklaut wirst. Ganz platt gesagt. Ja, ich versuche das mal so ganz platt zu sagen, damit es deutlich wird in der Kürze der Zeit. Also er hat Karma gelehrt, Ursache und Wirkung. Das, was ja so ich immer wieder höre im Kollegium, ja, ein Glas Wasser umgefallen, ja, Karma. Ja, also so ist das schon Eingang in die Umgangssprache geworden. Ich weiß nicht, ob es schon im Duden drin steht. Das bedeutet eigentlich, dass so wie ich mich verhalte, so werde ich auch meine Welt erleben. Das ist eigentlich immer in so einem Geisteszustand. Und auf dieser Ebene hat er gelehrt. Ja? Und dann sind aber auch Leute zu ihm gekommen, die eine viel größere Motivation hatten. Die gesagt haben, ja, also ist okay, wenn es mir gut geht, aber wenn es allen anderen nicht gut geht, ja, wie kann es mir dann letztendlich gut gehen? Und dann hat er ihm Erklärungen gegeben zu Mitgefühl und Weisheit. Also wo er gesagt hat, also wenn du an andere denkst und ja, das immer weiter stärkst, dein Herz immer größer machst, ja, dann entwickelt sich so eine Geisteshaltung, zum Wohle aller zu handeln. Ja, und da hat man dann die andere Seite der goldenen Regel, nämlich dieses Verständnis. Ja, warum soll ich denn dem anderen nicht etwas antun, was ich nicht will? Sondern man denkt mehr darüber nach, was in Gemeinsamkeiten sind. Ja? Also man bricht diese Dualität auf. Man stellt fest, wir sind alle Menschen. Wir wollen doch alle glücklich sein. Ja, und dementsprechend ist es so ein gemeinsamer Weg dann. Und wenn man dann nicht nur ein großes Herz hat, sondern auch ein bisschen Weisheit, ein bisschen Verständnis von der Welt, dann kann man den Menschen auch dauerhaft nützen. Ja, und eben schauen, Wie sinnvoll ist es eigentlich, bestimmte Dinge zu tun, die vom Herzen her vielleicht geboten sind, ja, aber vom Verstand sagt man, okay, ist vielleicht nicht ganz so schlau jetzt, jedem Penner auf der Straße 100 Euro in die Hand zu drücken. Ja. Das hat vielleicht nicht ganz so viel Nutzen, vielleicht ist es andere Maßnahmen sind vielleicht sinnvoller. Mit einem genauso großen Herzen. Ja. Kann ja auch sein. Das sind so zwei Wege, Herangehensweisen, wie denke ich auch, diese goldene Regel immer wieder auftaucht, aber von verschiedenen Perspektiven. Ja, man kann sie lesen aus einer rein egoistischen Perspektive, das wurde im Vortrag ja erwähnt. Ja, oder man kann sie aus einer anderen Perspektive, einer übergeordneten Perspektive sehen. Und das ist so, denke ich, das, was man dazu erstmal sagen kann. Sehr allgemein, also es bleibt erstmal, denke ich, wir können ja noch Fragen beantworten.
Lieber Herr Sojakovic, wir freuen uns, dass auch eine muslimische Perspektive hier eingespielt werden kann heute Abend. Herr Sojakovic hat in Sarajevo studiert und ist nach Osnabrück gekommen, ist seit einigen Jahren Imam der bosnischen Moschee an der Mellorstraße. Ich durfte vor wenigen Wochen das erste Mal selbst zu Gast sein da. Er studiert derzeit noch ergänzend islamische Theologie und Englisch auf Lehramt
hier in Osnabrück an der hiesigen Universität. Und das kann ich ja eben aus eigener Erfahrung sagen, für Erwachsenenbildungskontexte immer sehr ansprechbar, das ist immer sehr hilfreich. Vielen Dank an dieser Stelle in Klammern auch dafür. Und die Frage an Sie weitergegeben, goldene Regel oder ethische Prinzipien im alltäglichen Umgang aus islamischer Perspektive?
An erster Stelle danke für die schöne Vorstellung, danke für die Einladung, danke an alle, die heute gekommen sind und sich Zeit genommen haben, ausgesprochen heute mit uns diese schöne Zeit zu teilen, etwas zu lernen und wie das auch gesprochen wurde, hier in Dialog zusammenzukommen. Im Islam wird ganz klar und deutlich aus dem Koran, also auch von den Wörtern Allahs, die Grundlehre für die goldene Regel, wie wir das heute haben, auch so erklärt haben, geschöpft. Und die gründet in der Gleichheit der Menschen. Ich habe mir von ganz vielen Versen, die über die über diese Gleichberechtigung unter den Menschen und über die Gleichbehandlung anderer Menschen, den Vers aus dem Surah Al-Hujurat, den 13. Vers ausgesucht, wo Allah sagt, o ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und von einem weiblichen Wesen erschaffen. Und wir haben auch euch zu Völkern und zu Stämmen verteilt, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch ist in Allahs Augen der Gottesfürchtigste von euch. Und gewiss, Allah ist der Allwissende und Allkündig. Wir sehen in diesem Vers, also einige Sachen werden dargestellt. An erster Stelle ist der Vers an alle Menschheit gerichtet. Also es fängt nicht mit dieser Jauhelle Hinamenu, sondern Jauhennas und ihr Menschen, also es richtet sich an alle Menschen. Und dann wird nochmal diese Gleichheit der Menschheit unterstrichen, indem der Gott uns erinnert, dass wir alle von einem männlichen, von einem weiblichen Wesen entstanden sind. Und das muss jetzt nicht gebunden an die Religion sein, also man muss jetzt nicht unbedingt Jude oder Christ oder ein Muslime sein oder an was anderes glauben, also wo diese Lehre dann unterstrichen wird, dass es irgendwann mal in Adam, Allahs Wesen, mit ihm und Hawa gab. Das kann man auch biologisch erklären, also heutzutage wissenschaftlich auch, dass die Menschen dann wirklich alle eine Spezies sind und dass sie von so entstanden sind. Und es wird nochmal das unterstrichen, also dass dann einem bewusst wird, dass wenn du anderen behandelst, dann als ob du dich selber behandelst. Also wenn du ihn schlecht behandelst, dann behandelst du dich selber schlecht. Weil das ist dein Bruder oder deine Schwester, nur dass die Menschheit sich so verbreitet hat und so vermehrt hat, dass man das im Laufe der vielen, vielen Jahren vergessen hat. Und in diesem Vers wird das nochmal deutlich und klar gemacht. Und dann wird auch der Grund erklärt, weshalb wir uns eigentlich in diese Stämme und Völker geteilt haben. Nämlich nicht, dass wir uns gegenseitig bekämpfen oder gegenseitig streiten, sondern dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Und dieser Begriff, also dieses Wort Lita'arafu, aus Arabisch jetzt übersetzt, könnte man auch verstehen als, dass jedes Volk, oder dass jeder Stamm oder jede Gruppe irgendwas gut bei sich hat und irgendwas Schlechtes bei sich hat. Also keiner ist perfekt und das wissen wir auch. Es gibt Völker, die sind, also bei uns jetzt in Bosnien wird das deutsche Volk immer durch ihre Disziplin, also ist sehr, sehr bekannt. Also bei uns. Und das können wir zum Beispiel ganz gut von dem deutschen Volk übernehmen. Und zugleich gibt es einige andere Sachen. Okay. Gibt es andere, aber der Punkt ist, dass es überall, also gibt etwas, was gut ist und schlecht ist. Und dann dieses Prozess des Kennenlernens ist eigentlich dazu, um diese gute Sachen eine von den anderen zu übernehmen. Und dann geht ja weiter und das ist eigentlich auch, glaube ich, der zentrale, zentrale Benachrichtigung in diesem Vers, dass der Edelste, also der Beste von allen bei dem Gott ist, der gottesfürchtig ist. Der am meisten gottesfürchtig ist. Und das können wir natürlich nicht sehen. Also das ist etwas, was in dem Herzen des Menschen liegt. Und das soll jede Art des Hochmutes, der Einbildung, die eigentlich einen dazu bringt, schlechte Sachen zu begehen oder anderen Menschen etwas Schlechtes anzutun, die wird dann dadurch quasi dann aus dem Bild weggenommen. Sollte eigentlich sein. Also indem Allah uns erinnert, dass wir von einem, von gleichen, also von ein paar, von den gleichen männlichen und weiblichen gekommen sind oder erschaffen wurden, dass wir gleiche Verwandten haben, also dass wir gleiche Ursprünge haben, dass diese Gleichberechtigung dann auch entsteht. Es war auch eine Rede, und das werde ich auch ganz kurz, das ist mir jetzt eingefallen während Ihres Vortrages, also diese Behandlung gegenüber den Tieren. Es ist auch markant, auch im Islam. Also es gibt zwei Aussagen diesbezüglich, die mir sofort eingefallen sind. Und die eine ist, wie es wichtig ist, und die beide unterstreichen, wie es wichtig ist, den Tieren auch, nicht nur den Menschen, gegenüber mit Barmherzigkeit und Güte auch zu behandeln. In einer Aussage des Propheten Muhammad, Allah will sein mit ihm, hieß es, dass eine Frau in der Hölle ist, also in die Hölle gelandet ist, weil sie ihre Katze gesperrt hat zu Hause und hat dieser Katze nichts zum Essen, nichts zu trinken gegeben und hat sie auch nicht nach draußen gelassen, damit sie sich selber was findet. Und nur wegen dieser Sache war sie dann mit der größten Strafe, dass es jetzt in dem Glauben gibt, bestraft. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine andere Aussage des Propheten Muhammad, Allah sei mit ihm, wo auch eine Frau geholfen hat, einen durstigen Hund mit Wasser zu versorgen. Also der Hund, die Geschichte so, die Geschichte geht so, dass der Hund um den Brunnen herumgelaufen ist und dass er sehr durstig war, aber er konnte ja nicht in den Brunnen reinkommen. Und diese Frau kam ja und die ist dann nach unten geklettert, nachdem sie selber getrunken hat. Die hat in ihren Schuhen so ein bisschen Wasser nach oben zu dem Hund gebracht. Und deswegen hat Allah ihre Sünden vergeben und sie in den Paradies, also mit Paradies belohnt sozusagen. Also es wird bei uns auch, wenn es um die Tiere auch geht, sehr, sehr viel Acht gebracht. Es ist auch ganz bekannt, dass der Prophet in seiner Zeit auch verboten hat, die Kamelen zu überladen, also auch andere Esel und sowas, man dürfte sowas nicht machen. Imam Bukhari, der die Aussagen des Propheten ungefähr 200 Jahre nach seinem Tode gesammelt hat, kam zu einem Mann, der ihm eine Aussage des Propheten überliefern sollte, als er gesehen hat, dass dieser Mann seinen Esel überladen hat, der hat sich umgekehrt und wollte die Aussage nicht von ihm übernehmen. Er hat gesagt, wie kann ich eine Aussage von dem Propheten, Allahs Wissen mit ihm von dir, übernehmen, wenn ich sehe, dass du nicht handelst, so wie er uns befohlen hat zu handeln, auch gegenüber den Tieren. Und diese Gleichheit, wieder komme ich jetzt auf diesen Vers, den ich vorher zitiert habe, und auch diese Aussagen des Propheten sind dann das, was der Antrieb in unserem Glauben ist, andere Menschen, aber auch die Tiere gleich zu behandeln, so wie man selber behandelt sein möchte, also mit Respekt, mit Ehre. Und auf die beste Art und Weise. Danke.
Ja, vielen Dank.
Wir wollen die Runde der Statements komplettieren mit einer christlichen Perspektive und freue mich, dass dafür Pfarrer Dr. Thomas Stühlmeier da ist, in Osnabrück vergleichsweise bekannt, weil er schon an verschiedenen Stationen hier in Osnabrück gewirkt hat. Pfarrer Stühlmeier hat Theologie und Philosophie in Frankfurt, St. Georgen und in Dublin studiert, eine Promotion in Pastoraltheologie in Paderborn erworben und ist innerhalb des Bistums oder innerhalb der Stadtkirche Ansprechpartner, Mitglied im Vorstand für christlich-jüdisch-christliche Zusammenarbeit und priesterlicher Ansprechpartner für die jüdische Gemeinde, also irgendwie schon so vorbelastet durch Dialogerfahrung sozusagen. Vielen Dank und ich bitte um Ihr Statement.
Ja, Dankeschön. Vielleicht vorweg, also ich bin nicht Pfarrer, ne, sondern Pastor. Das ist für die, die über das Geld sprechen, wichtig, weil da gibt es weniger. Als Pastor. Ja. Keine Beschwerden. Nur weil das muss korrekt an dieser Stelle sein. Also herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank auch für den Impuls und für die Geduld in der Runde. Die Frage, die ich eben verstanden habe an uns hier, habe ich so gehört, aus einer Perspektive der Frömmigkeit jetzt drauf einzugehen, was an Einheit und Einigkeit nötig ist. Und dann über die goldene Regel zu reflektieren dabei. Also die Frömmigkeitsperspektive war mir noch nicht bekannt.
Kann man das gerade überfordern?
Also ich will es aber doch versuchen, und zwar mit der Frage, was hat mir gefrommt im Leben so, ne? Und da muss ich manches wiederholen. In der Tat bin ich, sag ich mal, damit konfrontiert, dass andere sozusagen anders sind und mein Verhalten sie belastet oder eben nicht. In der Tat bin ich dazu gekommen als Kind, indem man mir die goldene Regel vorgestellt hat. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Sandkasten erlebt habe, aber ich habe so ein paar Bilder, wo ich das erlebt habe, wo meine Eltern gesagt haben, denk dran, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und diese Version der goldenen Regel hat also sehr früh mich geprägt, nachzudenken über den anderen, den möglicherweise Fremden, also mit dem ich in Kontakt bin, der mir begegnet, was mache ich da eigentlich? Und im Grunde ist das bis heute auch, sag ich mal, in der Quintessenz die stärkste Kraft, die von der goldenen Regel auf mich persönlich ausgeht. Also die Herausforderung zum Perspektivenwechsel. Steig in den anderen Menschen ein, mit dem du zu tun hast. Und insofern, also wäre meine, ja, gut. Als ich dann wieder zurück nach Osnabrück gekommen bin, ich überspringe mal ganz viele Jahre, war hier die Frage, also nach einer kurzen Phase im südlichen Emsland, die dann gesundheitliche Folgen hatte, bin ich wieder im schönen Osnabrück. Wenn ich jetzt nach Osnabrück zurückkomme, in welchen Feldern bewege ich mich? Bewege ich mich in Feldern, die mir vertraut sind, wo ich sozusagen das eigene immer wieder finde? Oder gehe ich auch in Felder hinein, wo mir Unvertrautes begegnet? Also wo ich jetzt nicht auf meinem eigenen Territorium bin und sozusagen diese Kuschelgruppe habe, wo alle sagen, ja, wir verhalten uns so und das ist hier plausibel und wir machen das so und wo die goldene Regel ideal funktioniert, ne? Und da habe ich mich sozusagen halb und halb entschieden. Ich bin in Arbeitsbereichen, die mir total vertraut sind, wo sozusagen ich weiß, wie die Regeln funktionieren. Und ich bin in Feldern, wo ich das immer noch neu lernen muss. Im Dialog, im Bereich der Caritas, wo immer mir wieder auch Unvertrautes begegnet. Und da bin ich also ständig sozusagen herausgefordert, diese innere Spannung zu bewahren, den anderen, die andere zu hören, wahrzunehmen, wie er oder sie zunächst mal sozusagen aus sich heraus ist. Und da hilft mir dann die goldene Regel als eben Ermutigung und als Impuls, so zu handeln. Also das heißt, von Kindheit an bis heute hat eigentlich für mich persönlich, was mir also frommt, die goldene Regel mich herausgefordert, den Perspektivenwechsel immer wieder zu versuchen. Und das wäre sozusagen persönlich die Quintessenz. Systematisch gesehen, das darf vielleicht dann noch ergänzt werden, aus christlicher Perspektive steht also die goldene Regel tatsächlich irgendwo auch im Zentrum, also das Matthäusevangelium kennt sie in der Bergpredigt. Ähnlich ist es im Lukas-Evangelium, es kennt die goldene Regel in der Feldrede, aber jeweils ein bisschen anders und in anderen Kontexten. Und zum Beispiel also die Didache, das ist eine ganz frühchristliche Gemeindeordnung, kennt die goldene Regel auch. Also das ist ähnlich alt wie die Evangelien. Ne? Und die Didache fängt also so an, und das finde ich gut, also der erste Satz, der da steht, ist also, es gibt Wege zum Leben und Wege zum Tod. Das ist wie Psalm 1 zum Beispiel, ne? Wähle Wege zum Leben oder wähle Wege zum Tod. Und über die Wege des Lebens gibt es dann im nächsten Satz sozusagen das Gesamtpaket, wenn man so will, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und tu anderen nicht das, was du nicht möchtest, dass sie dir tun. Da ist also sozusagen die goldene Regel eingebunden in die Frage nach dem, was fördert Leben und angestellt hinter das Doppelgebot der Liebe. Also Liebe zu Gott und den Nächsten am Beispiel, am Modell der reinen Liebe. Und dann folgen ganz viele materielle Aussagen, also dass man nicht töten soll und auch natürlich, dass man aktiv sein soll, also Feindesliebe üben und so weiter und so fort. Dass dieses Formale aus der goldenen Regel rauskommt und ich kann ja abwarten, ne? Die goldene Regel kann ja mich auch sehr passiv werden lassen. Ich mache mir jetzt gar nichts. Ne? Aber die aktive Hinwendung und so weiter und so fort. Also es ist zentral für mich, aber weil die Frage nach dem, was mir frommt, was mir hilft, ist Perspektivenübernahme und das Kennenlernen des anderen. Und eine Lackmustestfrage für mich ist in den Jahren immer mehr geworden. Wenn jemand sagt, ich möchte nicht mehr dabei sein, was weiß ich, im Sportverein, in deiner Kirche, in deiner Religion oder so, wie kann ich jemanden gehen lassen, der sagt, ich will nicht mehr mitmachen? Und wenn ich sage, okay, du kannst gehen und ich verfolge dich nicht, sondern ich gestatte dir diese Gewissensentscheidung als eine Entscheidung, die ich auch für mich gerne hätte. Wer weiß, wie ich morgen in meinem Gewissen denke. Wer weiß das schon, ne? Also, wenn ich sagen kann, du kannst gehen, wenn dein Gewissen dir das sagt, das ist für mich sozusagen eine Lackmusfrage und da kann ich auch die goldene Regel anwenden. Das würde ich für mich auch gerne wollen. Dass man mein Gewissen respektiert, so wie ich die Gewissensentscheidung eines anderen respektiere. Und das fällt am schwersten, wenn er geht, wenn er nicht mehr mitmachen will. Ja, soweit vielleicht mal an der Stelle.
Vielen Dank, Herr Stühlmeier. Als kurze Vorwarnung, also Frau Großhammer kann das gleich nochmal kommentieren, was sie so gehört hat. Ich würde aber gerne eine Fragerunde über die Tische schicken. Herr Stühlmeier hat gerade davon gesprochen, oder die Frage gestellt, wo bewege ich mich eigentlich in Kontexten, wo ich mehr so meinesgleichen treffe, zum Beispiel eben auch in religiösen Kontexten, oder bewege ich mich gezwungenermaßen oder bewusst, gezielt in Kontexten, wo ich irgendwie mit meinem zum Beispiel Glaubensleben eher Minderheit bin. Für Ihre drei Religionen ist das hier ein bisschen zwangsweise so in Osnabrück, dass Sie, ob Sie wollen oder nicht, in Kontexte kommen, wo Sie jedenfalls nicht Mehrheit sind. Was würden Sie sich denn wünschen? Was möchten Sie gerne antreffen in Kontexten, wo Sie nicht unter Ihresgleichen sind? Was möchten Sie gerne vorfinden? Darf ich nochmal die gleiche Runde in der Reihenfolge erst herabgehen? Ich kann das auch noch ergänzen um die Frage, gibt es im Judentum, im Buddhismus, im Islam, wie soll ich sagen, ethische Anweisungen dafür, dass wenn andere zu Ihnen kommen, als Minderheit in einen mehrheitlich jüdischen, einen mehrheitlich buddhistischen, einen mehrheitlich islamischen Kontext, wie mit dem zu verfahren ist, wenn ich das so sagen darf? Also diese beiden Fragen, was wünschen Sie sich, wenn ich irgendwo hinkomme und weiß, ich bin da irgendwie Minderheit? Und was machen Sie mit Leuten, die bei Ihnen als Minderheit auftauchen, wenn Sie Mehrheit sind?
Also grundsätzlich...
Ganz persönlich gerne. Sie müssen es nicht aus dem YouTube schlechthin, sondern Sie als Abraham Rabbi, was wünschen Sie sich?
Ich kenne das nicht. Also grundsätzlich... muss man bemerken, dass es viel öfter in der Tora steht, liebe den Fremden, als liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, insgesamt 24 Mal steht, liebe den Fremden, denn fremd wart ihr in Ägypten, ich bin euer Gott. 24 Mal. Und die Tora ist immer sehr, sehr kurz gefasst, also verliert kein Wort zu viel. Also erstens die Begründung, denn fremd seid ihr gewesen. Da sehen wir auch ein bisschen diese goldene Regel, dass du musst dich, ja, wir lesen diese Geschichte über die Versklavung in Ägypten jedes Jahr und es gibt bei uns ein Gebot, dass jeden am Pesach-Seder, wo wir die Geschichte sehr ausführlich besprechen, muss man sich so fühlen, als ob man selbst aus Ägypten befreit worden. Also man ist mit diesem Gefühl irgendwie konfrontiert. Und so musst du dir vorstellen, dass der andere sich fühlt, wenn er fremd ist. Und dann musst du dich in ihn hineinversetzen und versuchen, ihn so zu behandeln, wie du es gern hättest. Und die andere Begründung steht weiter, ich bin Herr, dein Gott. Ja, da gehen wir wieder zurück darauf, was ich vorhin gesagt habe, dass jeder Mensch hat die Göttlichkeit und indem, dass du den anderen respektierst, egal wie fremd er ist, egal wie anders er ist, respektierst du letztendlich Gott selbst. Warum steht es nicht viel mehr, liebe den Fremden als liebe den Nächsten wie dich selbst? Übrigens, die goldene Regel, steht im Talmud, ist liebe den Nächsten wie dich selbst und nicht die andere. Da steht, Rabbi Akiva hat gesagt, dass die große Regel der Tora ist, liebe den Nächsten wie dich selbst. Warum steht es viel öfter? Es ist natürlich selbstverständlich, weil es ist viel schwieriger, den Fremden zu lieben, als jemanden, der dir gleich ist. Ja, obwohl er anders ist, was dich selbst immer herausfordert, auf eine gewisse Art und Weise, wenn du ein Andersdenken triffst, dann musst du dich auch selbst immer hinterfragen, ob du richtig liegst. Es ist manchmal schwierig und manchmal wird man, wie man auch im Vortrag gehört hat, emotional, wenn es um gewisse Werte geht. Aber trotzdem musst du diese Phase überwinden und ihn mit Respekt begegnen. Also das ist so, wie wir es versuchen. Mich persönlich, ehrlich gesagt, ich fühle mich nur selten wie Minderheit. Ich bin hier aufgewachsen. Also das ist auch ja, in dieser Runde vielleicht vertrete ich eine gewisse Minderheit, aber ich fühle mich keineswegs anders als die anderen. Vielleicht haben wir bestimmte Ansichten, die wir nicht miteinander teilen oder gewisse Sachen, die wir anders handhaben, aber ich fühle mich in dem Sinne nicht anders. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich kann mich erinnern, in der Kindheit, also als ich nach Deutschland mit 12 gekommen bin oder als ich mit Kippa in die Schule gegangen bin, da hat man mich anders behandelt vielleicht oder man hat mir das Gefühl gegeben, anders zu sein. Da hätte ich mir vielleicht was gewünscht, dass man vielleicht etwas anders mir gegenübertritt. Aber dieses Anders, also was ich mir gewünscht hätte, dass ich genauso behandelt wäre wie alle anderen und nicht anders. Mehr nicht.
Dankeschön.
Ich glaube, man kann sich nicht mehr wünschen, als zu so einem Symposium hier eingeladen zu werden, also einer kleinen Veranstaltung, wo man eben als Minderheitenreligion, wenn man das so will, auch mit hineingenommen wird in das gesellschaftliche Leben. Also von daher, wir leben in einer freien, demokratischen Gesellschaft, ja, und das möge auch hoffentlich noch ganz lange so bleiben, wo die Religion tatsächlich eine Rolle spielt, aber eben nicht die Rolle, wie es in anderen Staaten und auch in unserer eigenen Vergangenheit der Fall war, wo man eben wirklich auch frei leben kann und frei entscheiden kann, was man möchte. Und inzwischen haben wir auch gesellschaftlich, würde ich sagen, so ein Level erreicht, wo man schon auch ein großes Spektrum an Toleranz allen möglichen Lebensentwürfen gegenüber hat. Ja. Deswegen vielleicht nochmal der Impulsvortrag Ethik und Moral. Man könnte ja denken, das wäre so ein Universalding, ja. Sowas etwas in Stein gemeißeltes, aber ist es ja gar nicht. Jede Gesellschaft hat ja ihre eigenen moralischen Vorstellungen. Vielleicht können Sie da nochmal mehr darauf eingehen, fachlich, vielleicht habe ich da auch eine falsche Wahrnehmung. Aber vor 50 Jahren war moralisch in unserer Gesellschaft in Deutschland was ganz anderes erlaubt, als das heute der Fall ist. Ja, also da haben ein junges Pärchen, was nicht verheiratet war, die haben keine Wohnung in Osnabrück gekriegt, weil sich keiner ethisch, moralisch in der Lage sah, denen eine Wohnung zu geben. Ja? Und das ist nicht so lange her. Und die Gesellschaft hat eine andere Sichtweise auf Dinge. ja, Abtreibung, was es da an Diskussionen gab, ja, vor Jahren und was immer noch jetzt heute gerade wieder aufflammt. Aber es sind Diskussionen in der demokratischen Gesellschaft. Da ist Religion spielt eine Rolle, als Motivation vielleicht, ja, aber gar nicht so sehr in dieser letztendlichen Entscheidungsebene, sondern da haben wir in Deutschland eben den Bundestag und der entscheidet dann über dies und das und wir sind die Wähler sozusagen. Jeder Mensch, jede Wahlstimme zählt gleich, ja, und dann ist man eben auf so einem politischen Ding. Und diese freiheitliche Gesellschaft, wo eben Religion und Staat definitiv getrennt sind, zumindest was die Entscheidung angeht, da kann man sich nichts wünschen, was man als kleine Religionsgemeinschaft, die einfach in Ruhe meditieren will, also wir als Buddhisten, wir meditieren ja gerne, wir feiern ja auch gerne, aber wir machen eben doch das andere. Und wir wollen einfach in Ruhe uns treffen, ohne da belästigt zu werden. Ja, und das dürfen wir hier, das können wir hier und das ist richtig schön. Ja.
Und ich habe das vorhin so verstanden, weil Karma-Witze im Kollegium sind okay. Oder da haben Sie gelernt, mit zu leben?
Ja, ich könnte dann ausholen und dann versuchen, da eine Belehrung fertig zu machen, aber das macht ja keinen Sinn. Also ist ja auch Quatsch, also ist ja eher witzig. Also was soll man da machen? Also, ja. Da müsste ich halt in den Baumarkt gehen und mich vom Baumarkt stellen und sagen, hey Leute, kauft keine abgehackten Buddha-Köpfe, die ihr euch in den Garten stellt. Ja, also ich meine, manche Leute finden das schön. Ich frage mich immer, was man daran schön findet, wenn man so einen Buddha-Kopf, so nur so einen Kopf, sich da so lebensgroß in den Garten stellt. Man denkt so, kommt da drunter jetzt der Rest vom Buddha oder war der beim Henker oder was? Also ich weiß, manche Leute mögen das. Die verbinden damit offensichtlich was Beruhigendes, Entspannung und so, und sollen sie es machen. Also ist mir recht, stört mich in meiner Überzeugung.
Herr Sijakovic, was wünschen Sie sich im Kontext von Minderheit oder wie handhaben Sie es im Kontext, wo Sie selber Mehrheit sind und mit Minderheit zu tun haben?
Also ich bin jetzt seit 2013 hier in Osnabrück. Seitdem bin ich jetzt als Imam tätig in der Bosnischen Moschee an der Männerstraße. Und ich muss sagen, also die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, die waren alle sehr erfreulich. Also wir haben keine Auseinandersetzungen mit unseren Nachbarn und man hat uns auch sehr, sehr gut behandelt. Jetzt in meinem persönlichen Namen kann ich auch sagen, man hat mich auch sehr gut behandelt. Ich habe auch jetzt inzwischen auch sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bistum, mit Frau Grossmann, die heute nicht leider mit uns dabei ist, aber sie sind, und sie machen das sehr, sehr toll. Ein Applaus. Also auf jeden Fall, also ich bin zufrieden und ich habe das einmal auch bei einer Moscheeführung, die wir sehr gerne anbieten und immer wieder unsere Türen aufmachen für all die, die uns gerne besuchen möchten, das gesagt, dass wirklich, also es gibt keinen Unterschied jetzt, wenn es jetzt um unsere Moschee jetzt betrifft und das, was wir in unserer Moschee durchführen oder was ein Moslem hier in Osnabrück oder in Deutschland, beziehungsweise sage ich jetzt in Osnabrück, ich begrenze mich erstmal, weil das ist das, was ich kenne, was ich selber gesehen habe, was ich selber erlebt habe. Ich fühle mich überhaupt nicht anders als bei mir jetzt in meinem Heimatland in Bosnien-Herzegowina. Also da ist auch die Religion von dem Staat getrennt. Die Moscheen sind da, die Leute beten da, die machen das, was die Religion, also der Islam ihnen vorgeschrieben hat und die werden irgendwie nicht deswegen diskriminiert oder sowas. Natürlich gibt es Fälle, und das kennen wir auch jetzt aus den Medien, dass Muslime auch diskriminiert werden, dass die dann schlechter behandelt werden, vor allem die Frauen wegen dem, vor allem wenn sie ein Kopftuch tragen und sowas, und dass das auch so ein großes Thema geworden ist. Das sind dann die Vorurteile, die dann ja, durch diesen Unwissen entstanden sind. Und das gibt es leider, und das wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben, aber durch solche Dialoge wie heute haben, kann man vielleicht etwas bewirken, dass sich sowas auch ändert in der Zukunft. Oder dass sich die Lage mindestens verbessert oder zum Besseren immer kommt. Es wird nie perfekt sein, weil das ist die Natur dieser Welt, wo wir uns jetzt befinden. Also diesseits sozusagen.
Vielen Dank.
Fremdheit.
Ja, für Christen ist das ja eine spezifische Situation. Wir haben ja also
zu ihren Geburts- und Kinderzeiten war das Christsein selbstverständlich und normal und so, und es wird immer mehr hinterfragt, und insofern ist es für uns, glaube ich, eine ganz interessante Reflexion darauf, was sich da tut.
Ja, also die soziologischen Beobachtungen, ne, die quasi auch für unser Land auf so ein schwarzes Loch zu laufen, dass dann irgendwie die Kirche mal implodiert und dann haben wir eine sehr säkulare Gesellschaft oder wie auch immer plurale Gesellschaft, die kann man ja überall nachlesen. Und da muss man abwarten, ob die Zukunft dann, sag ich mal, diesen Projektionen folgt. Aber ich wollte noch zum Thema Fremdheit sagen. Ich glaube, für die Theologie sagen zu können, soweit ich sie kenne, dass wir im Gottesbild das Moment der Fremdheit, sag ich mal, wesentlich systematisch drin haben. Also, ich weiß es nicht, vielleicht sogar wir wissen, wie es steht, aber irgendwo heißt es, mein Unglück ist, dass Gott so anders handelt. Irgendwo bei den Propheten. Ja, müssen wir nochmal gucken gehen. Also, dass Gott sozusagen, dass Gottes Wege irgendwie nicht unsere sind, dass er auf seinen Wegen uns fremd ist. Das finde ich, glaube ich, lässt sich in der Heiligen Schrift an ganz vielen Stellen finden. Und zum Beispiel jetzt im Neuen Testament, das ganze Markus-Evangelium ist ja voll davon, dass Jesus die ständig, also ihn wahrscheinlich auch zunehmend frustrierende Erfahrung macht, dass die Jünger ihn nicht verstehen. So erzählt es der Evangelist. Ne? Also er ist nicht scheu zu berichten, dieses Jünger- und Verständnismotiv. Und Jesus sozusagen sagt, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Also und umgekehrt, also Gott hat diesen Aspekt von Fremdheit, das gehört systematisch dazu und ist auch gut, weil es ein Stück aller Religionskritik dann unterlaufen kann, dass wir sozusagen nicht nur den Gott zimmern, den wir haben wollen. Nein, im Gegenteil, also er ist uns insofern fremd. Und alle Aussagen, die wir über ihn treffen, stimmen in dem Maße auch nicht, wie wir sie treffen und sind dann auch immer noch mal überbietbar durch was ganz anderes. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt auch Allahu Akbar. Gott ist immer größer. Er ist immer größer, größer als unsere Gedanken. Also ist ein Elativ, ne, immer drüber, das heißt immer auch fremd. Wenn das also sozusagen stimmt, ist die Fremdheit als systematisches Element in unseren Religionen drin. Und darüber ließe sich vielleicht auch nochmal ins Gespräch kommen. Deshalb würde ich das, sagen wir mal, hier christlicherseits neben den soziologischen Daten auch sagen, dass wir mit Fremdheit im Glauben eigentlich Erfahrung haben sollten und müssten. Ja.
Dankeschön.